Darüber spricht man doch nicht. Doch, wir schon.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast mit der lieben Gabi und mit mir. Hallo Gabi zurück.
Hallo Stefan, da sind wir wieder, wir zwei Plaudertaschen.
Da sind wir wieder und ich empfand die erste Folge mit Frau Professor Dr. Kersting echt sehr, sehr nährend, sag ich mal so, sehr, sehr nährend und freue mich jetzt auf die zweite Folge, nämlich auf den sehr praktischen Teil.
Darauf freue ich mich auch schon sehr, denn ich denke, diese Thematik, das ist jetzt der theoretische Grundstock und hier ist die Pragmatik dazu. Sie hat ja einen tollen Satz gesagt. Ich hoffe, ich bekomme den nochmal hin. Pflegewissenschaft ist, Wissen nicht nur zu generieren, sondern auch zu systematisieren, wird sich jetzt in diesem zweiten Teil, gehe ich mal sehr schwer davon aus, sehr stark zeigen, was damit gemeint ist. Und ich glaube, wir zwei sind der Meinung, wir wünschen den Zuhörenden jetzt ganz viel Spaß bei dieser ganz tollen Folge mit der Frau Professor Dr. Kersting.
So ist es. Viel Spaß. Tschüss. Wunderbar. Ganz, ganz lieben Dank. Die Frage, bevor wir jetzt vielleicht weiter reingehen in Handlungsoptionen, Handlungsmöglichkeiten, die Frage, die ich mir jetzt, während ich Ihnen ganz, ganz gespannt zugehört habe, gestellt habe, vielleicht haben Sie die sich auch schon gestellt, ist, wenn man jetzt anfängt, genau darüber zu sprechen, über dieses Spannungsfeld, sowohl in der Ausbildung als es vielleicht auch immer wieder in der Praxis auch zu thematisieren, in Teamsitzungen, in sonst irgendwelchen Gesprächen, da habe ich mich gefragt, ob das vielleicht auch ein probates Mittel wäre, um den Weggang aus der Pflege zu reduzieren, weil viele verlassen ja die Pflege, weil sie, das ist jetzt so meine Hypothese, genau nämlich das spüren, ich kann dem nicht so gerecht werden, wie ich das gerne möchte, ich kann mich vielleicht nicht so verwirklichen und es entspricht nicht meinen Werten, die ich einfach mitgebracht habe, warum ich mich genau für diesen Beruf entschieden habe. Und vielleicht darüber, dass es nicht angesprochen wird und dass sie sich dessen gar nicht bewusst sind, dass sie sich in einem Spannungsfeld befinden, was sie gar nicht überwinden können, egal was sie selbst machen würden, sondern es geht ja dann, glaube ich, eher darum, um die Akzeptanz dessen, dass sie sich deswegen vielleicht auch entscheiden, zu sagen, okay, dann möchte ich diesen Beruf nicht mehr machen. Vielleicht bin ich auch nicht geeignet, vielleicht kommen da auch Selbstzweifel auf einmal auf und sich deswegen entscheiden, diesen Beruf zu verlassen. Und meine konkrete Frage an Sie wäre, könnten wir gegebenenfalls, wir können natürlich nicht nur so ein bisschen in die Glaskugel gucken gemeinsam, aber könnten wir gegebenenfalls dadurch, dass wir dieses, dass das Cool-Out stärker in die Praxis bringen und stärker dafür zu sensibilisieren und wirklich darüber reden, könnten wir dadurch verhindern, dass sich Menschen entscheiden, die Pflege wieder zu verlassen?
Sie werden sich jetzt nicht wundern, wenn ich sage, das weiß ich nicht.
Nein, das wundert mich nicht.
Ja. Aber ich hatte gerade ja schon gesagt, dass ich der Auffassung bin, der allererste Schritt ist die Aufklärung. Indem ich sozusagen aufgeklärt, indem ich ganz differenziert auf meinen Alltag blicke, kann ich mir auf der einen Seite immer wieder aufs Neue vor Augen halten, auch ganz konkret im Einzelnen, was müsste ich jetzt eigentlich machen? Weil vieles versinkt in der Normalitätstendenz der Regelverletzung, so wird das bezeichnet von Oevermann, ja. Das heißt also, ich gewöhne mich daran und nehme das gar nicht mehr in der Dramatik, die eigentlich dahinter steckt, nicht mehr wahr. Was auch gut ist, weil das gehört natürlich auch zu den Schutzmechanismen, ja. Ich kann mir das nicht jeden Tag bis ins kleinste Detail vor Augen halten, dann schaffe ich das nicht und dann steige ich aus. Ja, gut. Aber das ist das eine. Aber indem ich ganz differenziert das betrachte, kann ich ja auch einen Blick dafür entwickeln, was gelingt eigentlich schon in dem Alltag, weil es gelingt ja auch vieles und es gibt ja auch viele gute Momente. Klammer auf, ohne dass das dazu führt, dass ich die falsche Praxis sozusagen idealisiere und die Defizite negiere. Das darf natürlich auch nicht sein. Aber trotzdem gilt es, den Blick auch mal auf das Gelingen zu richten. Und wenn Sie sagen, kann man das nutzen, um, ja, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, Personal zu binden in einer Einrichtung. Das könnte sein, dass das das Resultat ist, wenn das gut gemacht wird, ja. Aber es geht ja auch erstmal darum, das Personal zu unterstützen und vor der Unterstützung überhaupt erstmal zu würdigen, was Pflegende machen. Und ich weiß nicht, ob die Träger alle das würdigen, was ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen, und zwar jeden Tag ab 6 Uhr morgens, ja. Also und nicht nur die Arbeit zu würdigen, sondern auch die Schwierigkeiten, die durch das Spannungsfeld im Arbeitsalltag entstehen und die Belastung, ja. Und wenn Sie jetzt sagen, kann man etwas machen, um die Pflegenden zu halten, oder ich würde eher sagen, um die zu unterstützen, würde ich sagen, ja, nämlich tatsächlich einen Raum zur Verfügung stellen. Raum heißt dann tatsächlich auch Raum, aber heißt natürlich auch Zeit. Und Zeit heißt eben auch bezahlte Zeit, nicht zusätzlich, ja, um ein Forum, ich habe noch keinen guten Begriff dafür, das ist das, woran ich jetzt im Moment gerade arbeite, ja. Also wie könnten Konzepte aussehen, die für und mit Trägern entwickelt werden, um dem Personal eine Entlastung, ein Moratorium zu bieten, einen Raum für Austausch. Und dieser Austausch, der sollte sich auf der einen Seite oder könnte sich auf der einen Seite darauf beziehen, den eigenen Alltag und die Belastungen besser zu verarbeiten, sich auszutauschen, klar. Ja, alle sitzen in einem Boot. Und im Übrigen, alle sitzen in einem Boot. Und auch das gehört zu der Erkenntnis dazu. Das ist nämlich dann nicht die doofe Stationsleitung oder diese PDL, die sowieso nicht mehr weiß, was Sache ist auf der Station, oder die Schule, die sowieso keine Ahnung hat, oder die Schule sagt eben die Station und so weiter. Also diesen schwarzen Peter, das macht überhaupt keinen Sinn, und es ist auch unsinnig, den hin und her zu schieben. Und insofern könnte man natürlich auch überlegen, wenn man solche Räume für einen strukturierten Austausch. Also es geht nicht darum, dass man alle zusammenkommt und dann lamentiert man erstmal und dann geht man auseinander, sondern das müsste natürlich schon in einer bestimmten Struktur auch moderiert werden, meiner Einschätzung nach, damit es nicht so versinkt, ja, in einem versumpft, in dem, es scheitert eben, wir können eh nichts machen, ja, sondern das muss in einer bestimmten Art und Weise womöglich auch moderiert werden oder zumindest irgendwie angeleitet werden. Und das kann auf der einen Seite Entlastung bringen, indem ein Austausch über verschiedene Deutungen, über die eigenen Erfahrungen und so weiter, das tatsächlich auch in Anlehnung an die Cool-Out-Theorie, das zu moderieren oder das eben ja anzuleiten. Mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein und irgendwie hänge ich gerade in so einer Schleife.
Das macht überhaupt nichts. Ich will noch mal ganz kurz reinwerfen, warum ich genau auf diese These im Prinzip gekommen bin, die ich gerade aufgestellt habe, weil ich tatsächlich die Erfahrung gemacht habe und deswegen finde ich das total spannend und hilfreich, was Sie gerade gesagt haben, ein Forum zu schaffen, weil es genau das ist, was ich täglich in den Organisationen erlebe, in denen ich unterwegs bin, dass alle möglichen Dinge, die man macht dort, also sei es nun Workshops, Seminare, Schulungen, egal. Es wird als Austauschfläche genutzt und es haben ganz, ganz viele Menschen diese Aha-Effekte. Ach, dir geht es auch so. Ach, dir geht es auch so. Und genau deswegen bin ich darauf gekommen, dass ich gedacht habe, okay, was für eine enorme Entlastung das für die Menschen wäre, die sich eben nicht darüber austauschen, sondern sich vielleicht auch in einem Freundeskreis bewegen, der nicht aus Pflegenden besteht, wo man sich austauschen kann und innerhalb des Alltags sowas ja zu kurz kommt. Und wenn man genau dieses Forum schafft, dass es so eine Entlastung schaffen kann, wenn nach 2 Stunden da vielleicht rausgegangen wird, den anderen geht es auch so. Es ist nicht nur ich denke so. Und nicht nur ich nehme das wahr, sondern Alle anderen denken auch so. Und jetzt lasst uns gemeinsam mal schauen, was können wir denn anfangen in unserem kleinen Kosmos, so nenne ich es jetzt mal, was können wir denn da schon bewegen? Weil auf das, und da stimme ich Ihnen zu, nicht nur auf Verhältnisebene zu gucken, sondern erstmal am Verhalten anfangen, in dem Fall, weil auf der Verhältnisebene, das ist, da würde A viel zu lange dauern und B hat, ist das so unerreichbar in dem Moment, dass es ja auch schnell demotivieren kann, da überhaupt erstmal ranzugehen. Und das ist so, warum ich da dazu gekommen bin und gedacht habe, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass man die ein oder andere Pflegekraft darüber zumindest im Beruf halten kann.
Ja,
Darf
ich
ich kurz bei unserem kollegialen Austausch anknüpfen? Ich habe so lange gewartet, ich will jetzt mal Raum für Austausch. Ich wollte nur das reinschmeißen, weil das liegt mir schon lange auf der Zunge. Vergangenes Jahr habe ich mit meinen Praxisanleitungen das Cool-Out besprochen und habe das geknüpft mit der kollegialen Beratung und habe meinen, ich weiß nicht, wie viele Praxisanleitungen letztes Jahr bei mir waren, mehr wie 100, den Floh ins Ohr gesetzt. Installiert doch bitte im Rahmen der Ausbildung und zum Mitnehmen der Kollegen die kollegiale Fallberatung. Und geht dafür in einen extra Raum. Strukturiert kollegiale Fallberatung in 12 Schritten, nicht die sechsschrittige, sondern die 12-schrittige. Gebt doch eine Zeit von 90 Minuten und arbeitet das durch. Einer moderiert, einer protokolliert, dann haben wir die Berater und so weiter. Am Anfang haben sie geguckt, dann haben wir drei Fallbeispiele durchgespielt und dann war so dieser Erkenntniseffekt, so wie es der Stefan gerade gesagt hat, ja, den anderen geht es ja auch so. Das ist nicht nur unter Praxisanleitungen so, das ist ja unter allen Teammitgliedern auf allen Ebenen. Es ist völlig egal, wer drin sitzt. Man kann sich hier austauschen, man schafft sich einen Raum in einem Raum, kann dieses, ich nenne es jetzt mal dieses Kaltwerden unterbinden. Man kann Burnout unterbinden und den Blick nach vorne lösungsorientiert richten. Und so verstehe ich das Ganze ja, Raum für Austausch in der ganzen Thematik. Das ist jetzt mal komplett von der Theorie in die Praxis gedacht.
Ja, ich würde an der Stelle doch noch mal etwas vorsichtiger sein. Man kann Burnout unterbinden, das weiß ich nicht. Ja, also ich kenne da auch keine Erhebung zu. Ich weiß, es gibt immer wieder Bestrebungen von anderen Studierenden, an Universitäten und so weiter, die das weiterverfolgen, ja. Also da wäre ich so ein bisschen zurückhaltend. Aber was ich eben finde, Frau Schweller, mit der kollegialen Beratung, genau, also das könnte ein Inhalt sein solcher Foren oder Arbeitsgruppen oder ja, vielleicht fällt einem noch mal irgendwie ein anderes Wort ein, ja. Das tatsächlich anhand einer ganz bestimmten Struktur die eigenen Erlebnisse durchzuspielen. Jetzt kann man sagen, die kollegiale Beratung ist ja für ganz viele Themen geeignet. Das ist ja sehr breit einzusetzen. Ich habe ein Modell entwickelt, direkt basierend auf der Cool-Out-Theorie und auf den Reaktionsmustern und den Studien. Und das ist auf der einen Seite viel enger gefasst, weil es geht nur um den Widerspruch, Anspruch und Versorgungsrealität. Auf der anderen Seite ist das natürlich total breit gefasst, weil dieser Widerspruch durchzieht ja, der konstituiert ja den gesamten Pflegealltag. Das heißt also, der taucht immer und immer und immer auf allen Ebenen, in der gleichen Struktur, mit etwas unterschiedlichen Inhalten und so weiter, taucht das auf. Und insofern ist es enger, das Modell, das ich entwickelt habe, weil es geht um den Umgang mit dem Widerspruch und was kann man machen, aber eben in den Situationen, in denen die Teilnehmerinnen das eben erleben und mit in solche Arbeitsgruppen bringen. Ja? Also das ist das eine. Und dann haben Sie auch sehr schön gesagt, es geht eben. Auch Sie haben das gesagt, Herr Schulz. Es geht eben auch darum, wie kann man das gemeinsam weiterdenken. Und dieses gemeinsam Weiterdenken, finde ich, das muss auch Teil, also nicht sagen, so jetzt habt ihr hier super Input und jetzt genau, together we are strong und jetzt macht mal, ja, sondern das müsste in einer Form den Alltag begleiten, jetzt natürlich nicht wöchentlich, das muss ja auch irgendwie realistisch bleiben, ja, aber in einem wie auch immer zu erarbeitenden Turnus in einer Einrichtung und da tatsächlich, auch das finde ich, haben Sie sehr gut gesagt, Herr Schulz, nämlich wenn man an den Verhältnissen anfängt, dann ist das sofort total hochgehängt. Da strecken alle schon alle Viere von sich. Das schaffen wir eh nicht, das können wir nicht. Wir sind da ohne Macht, ja. Aber erstmal zu gucken, an welchen Stellen bin ich nicht ohne Macht, ja. Also erstmal mit meiner politischen Stimme, ja. Also wirklich, und zwar nicht nur berufspolitisch, sondern politisch, ja. Also was geschieht in der Gesellschaft? Was wird von welcher Politik gesteuert, ja? Worauf läuft das dann auch im Pflegebereich hinaus? Aber eben auch auf der Handlungsebene. Und das ist ja Politik im Kleinen. Ich kann ja auch innerhalb einer Schicht, ich sehe das ja in der Hochschule im Fachbereich, ja, da wird natürlich im Studienbereichen wird Politik gemacht, im Fachbereich wird Politik gemacht, im Senat wird Politik gemacht und so weiter. Das heißt also, es gibt ja die kleinen Einheiten, in denen ich mich einbringen kann, in denen ich dafür Sorge tragen kann, dass mein Wort auch gehört wird und dass ich gute Argumente habe. Ja, also das ist auf der Handlungsebene. Sie haben gesagt Verhaltensebene. Also in dem Bereich zu gucken, was können wir machen? Und wenn man dann solche Arbeitsszenarien oder Arbeitsgruppen, wenn man die auf unterschiedlichen, also man kann es natürlich auch Hierarchiegruppen übergreifend machen. Das ist entweder nur Stationsleitungen oder ganze Teams oder Mitarbeiterinnen aus der Pflege, Stationsleitungen, Pflegedienstleitungen, Abteilungsleitungen, Pflegeexperten, was auch immer, ja. Das heißt also, man kann das ja ganz unterschiedlich initiieren, ja. Und der Vorteil bei solchen hierarchiegruppenübergreifenden Arbeitsgruppen, Austauschgruppen wäre eben, dass man zunächst mal wirklich auch Verständnis für die jeweils andere Ebene hat. Und das fehlt mir. In meiner Wahrnehmung der Pflegepraxis geschieht das eben nicht. Und das hat dann wiederum etwas mit, ja, mit Würdigung. Und zwar Würdigung nicht nur PDL-Mitarbeiterinnen, ja, sondern auch in der Umkehrung. Ja, also wie sehe ich denn die Pflegedienstleitung, die Abteilungsleitung, die Stationsleitung und in welchen Feldern bewegt die sich? Also um mehr Verständnis tatsächlich da auch herzustellen. Und der nächste Schritt nach dem Verständnis wäre eben auch Solidarität zu entwickeln in einer Einrichtung und nicht gegeneinander. Ja. Aber das sind dann schon so übergreifende ja, Ziele, will ich mal sagen, die aber dazugehören oder die aus solchen kleinen Austausch-Settings resultieren können.
Obwohl ich hänge Ihnen da an den Lippen, weil ich das gerne unterstreichen möchte, gerade dieses Verständnis füreinander zu schaffen. Und ich habe ganz, ganz häufig festgestellt und Gabi sicherlich auch, wenn man zum Beispiel Arbeitsplatzanalysen auch macht und so weiter, dann spreche ich ja viel mit dem Team. Ich spreche dann auch separat mit der Führungskraft. Am Ende, wenn die Ergebnisse präsentiert werden und man sich über Maßnahmen Gedanken macht, dann kommen alle miteinander zusammen. Und das ist am Ende dieses Wertvolle, weil man genau da das hat, weil hinterher geht das Team raus und sagt, das wusste ich gar nicht, dass meine Führungskraft ja auch in einem großen Spagat und einem großen Spannungsfeld da unterwegs ist. Und so. Also da geht es darum, auch Dinge zu erklären. Warum können gewisse Dinge einfach gar nicht ermöglicht werden? Oder warum geht das nicht? Weil sonst geht es sehr schnell ins Persönliche. Ja, der will dafür gar kein Verständnis, der hat dafür gar kein Verständnis, der hat von Praxis sowieso keine Ahnung. Und dann wirklich mal zusammenkommen. Deswegen bin ich auch ein großer Freund davon, das wirklich als Mischgruppen zu machen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Das finde ich wunderbar. Das wollte ich nochmal unterstreichen, liebe Gabi.
Alles gut. Ich gehe da auf Kopf mit dir konform und ich habe war gerade gedanklich in ein paar Settings vor ein paar Wochen und dachte mir, ja, das waren so Fragen, die mir die Teilnehmenden der Veranstaltungen gestellt haben. Wieso versteht mich die Führungskraft nicht? Warum geht das nicht? Also dieses Verständnis, ich habe es für mich jetzt gerade aufgeschrieben, eine hierarchieübergreifende Würdigung in beide Richtungen, von der Basis zur Führung und von der Führung zur Basis der Gegenseitigkeit, was ist umsetzbar und was ist nicht. Und es ist ein Wort bei mir gerade herausgeplumpst und es heißt Kommunikation. Also sehr viel hängt hier ja auch an der Kommunikation von dem Ganzen.
Ja.
Und ich wäre ja sogar, ich ging noch einen Schritt weiter, es bin nur hierarchieübergreifend, ich wäre sogar mittlerweile so weit in diesem Bereich, in der interdisziplinären Richtung zu denken.
Ich würde ganz gerne noch mal, weil das eine wichtige Frage für mich ist und vielleicht ist sie auch nicht so ideal gestellt, weil man vielleicht das gar nicht so sagen kann. Wenn wir das jetzt noch mal runterbrechen auf jeden Einzelnen, gibt es so etwas wie eine Symptomatik, die cool out bei jemanden? Also woran erkenne ich das bei mir selbst eigentlich, dass ich gerade davon Sie schmunzeln, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht völlig falsch, aber dass ich davon gerade betroffen bin, in Anführungsstrichen, es ist ja ein Podcast, da sieht man das nicht, aber in Anführungsstrichen betroffen bin von diesem Cool-Out-Phänomen. Also woran kann ich das persönlich erkennen?
Also, der Gedanke, der hinter der Cool-Out-Theorie steckt, das ist ja die das ist ja der Begriff der bürgerlichen Kälte. Und wenn man sich unsere Gesellschaft anguckt, ja, was ich vorhin eingangs gesagt habe, es gibt eben gesellschaftliche Werte, die vertreten werden, die münden in pädagogische Normen. So sollen Kinder sozusagen gebildet werden, erzogen werden. Ich bringe nochmal das Beispiel Solidarität mit dem Schwachen zu zeigen. Und gleichzeitig ist unsere Gesellschaft ganz anders aufgebaut. In der Schule geht es um Konkurrenz und Leistung. Und Schule ist eben ein Ort der Selektion und nicht nur ein Ort, an dem alle alles allseitig lernen. Ja? Schule ist ein Ort der Qualifikation. Ja? Und Schule ist nicht unbedingt nur ein Ort, an dem Mündigkeit in dem Kinder zur Mündigkeit geführt werden soll, sondern in der Schule lernen Kinder auch schon die Anpassung. Und das ist ja genau das gleiche Spannungsfeld. Es gibt eine Norm, eine hehre Norm, will ich mal sagen, und es gibt die Funktionalität in unserer Gesellschaft. Bezieht man das jetzt nochmal auf die Pflege? Ich wiederhole mich jetzt, ja, hier ist der hohe pflegefachliche Anspruch, der immer höher wird. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ja. Und auf der anderen Seite eben die Nötigung, sich bei der Arbeit zu beeilen, weil eben zu wenig Personal zur Verfügung steht, ja. Und wenn Sie fragen, woran merke ich das, dann würde ich sagen, diese Analyse, da geht es gar nicht darum, ob ich etwas merke, sondern ich bewege mich in diesen Strukturen. Wenn ich den Schritt mitgehe, dann folgt daraus und in diesen Strukturen muss ich mich bewegen und handlungsfähig bleiben. Und das sind die Strategien der Menschen, die Reaktionsmuster, die Deutungen, die wir herausgefunden haben, mit denen Menschen handlungsfähig bleiben. Und insofern würde ich sagen, solange die Gesellschaft mit diesen Widersprüchen, sich mit diesen Widersprüchen gestaltet, muss ich auf diese Widersprüche reagieren. Und in einer Form, die mich handlungsfähig sein lässt. Und das wäre eben aus meiner Perspektive mit diesem Hintergrund, Cool Out betrifft alle. Das ist so, solange,
Ja.
also das ist so, unter, ich muss immer sagen, unter dieser Perspektive. Andere wissenschaftstheoretische Ausrichtungen sehen das vollkommen anders, ja. Und
Aber
was jetzt.
danke, dass Sie das noch mal ganz deutlich gemacht haben, dass es alle betrifft.
Ja,
Das
genau.
finde ich
Und
nochmal gut.
das unterscheidet das auch vom Burnout. Burnout, da scheitert sozusagen der Einzelne bis hin zu dem Punkt, dass er krank wird und womöglich schwer krank wird. Ja? Der Einzelne scheitert. Und Cool Out heißt, wir alle lernen es, uns kalt zu machen. Und zwar kalt gegenüber diesem Widerspruch, nicht gegenüber den Patienten. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Das ist nicht so, dass mit den Reaktionsmustern auch fraglose Übernahme. Ich erkenne den Widerspruch nicht. Und ich mache im Alltag das, was der Alltag so zulässt. Und das mache ich so gut, wie es irgendwie geht. Und um die Patienten haben wir uns immer gekümmert. Ja? Also das ist keine Gleichgültigkeit. Es ist eine Tendenz der Gleichgültigkeit gegenüber dem Widerspruch, weil mit dem lebe ich. Und ich bleibe trotzdem handlungsfähig mit den unterschiedlichen Strategien. Und über die haben wir jetzt ja gar nicht gesprochen, über die Deutungsmuster, ja, aber das, ja, gut. Aber das ist mir nochmal ganz wichtig, weil da wird auch, da steht auch im Internet, na, ja, da stehen eben Sachen, die sind nicht richtig. Und ich lerne es, mich kalt zu machen, heißt, ich lerne es, mich in diesem Alltag zu verhalten, ohne dass ich meine moralische Integrität verliere. Weil die verliere ich nicht. Wenn ich fraglos übernehme, mache ich das, was so in meiner Wahrnehmung. Sehe ich mich als Opfer in den Strukturen, dann liegt es an mir. Ich bin ohne Macht. Und ich würde anders pflegen, wenn man mich nur ließe. Aber ich kann es eben nicht. Und auch das führt dazu, dass ich das akzeptieren kann. Die Patienten tun mir leid, aber ich tue mir auch leid und ich kann es auch nicht ändern. Also, und das könnte man jetzt in dieser Weise an allen Reaktionsmustern genau aufdecken. Es ist ja auch schon alles beschrieben. Aber es ist eben nicht so, dass die Menschen gleichgültig dem Patienten gegenüber werden und kalt im Sinne von, die Patienten sind mir sowieso egal. Das ist falsch. Ist absolut falsch verstanden.
Also
Aber das
den
sieht man erst dann oder das erkennt man, wenn man sich tatsächlich mit den Deutungsmustern auseinandersetzt. Und ich kann Ihnen sagen, während der Forschung habe ich mich in vielen Mustern retrospektiv gedacht, stimmt, genau so. Ja, bin ich auch durch die Gegend gelaufen, war viel zu tun, aber gekümmert habe ich mich trotzdem um die Menschen, ja. Oder ich habe nach guten Kompromissen gesucht oder die richtigen Prioritäten gesucht, ja. Also all diese Dinge kann man natürlich für sich selber auch gut reflektieren, ja.
Ich weiß, wir haben super wenig Zeit. Ich muss es trotzdem einmal für mich ganz kurz eine Aneinanderreihung quasi zusammenfassen. Und da würde mich ganz kurz von Ihnen interessieren, wie Sie darüber denken, weil ich mir
Auf
vorstellen
jeden
kann,
Fall.
dass viele, die das gerade hören, sich das vielleicht auch fragen. Das heißt, so zusammenfassend für mich und die Frage, die ich mir gestellt habe, das heißt, letztendlich geht es um die Akzeptanz, dass ich mich in diesem Spannungsfeld bewege. Es geht darum, wie gehe ich dann damit um? Und ich kann mir vorstellen, wir hatten vorhin Burnout kurz angesprochen, wenn ich nicht in die Akzeptanz gehen würde, also als These jetzt aufgestellt, wenn ich nicht in die Akzeptanz gehen würde und versuche gegen etwas anzukämpfen, jeden Tag, wogegen ich am Ende nur verlieren kann, weil ich nicht gewinnen kann, dann könnte es gegebenenfalls dazu kommen, dass ich in ein Burnout komme, weil ich nicht in die Akzeptanz des Cool-Outs gekommen bin. Sie gucken kritisch, aber ich kann mir vorstellen, dass das viele, die uns zuhören, genau so sich vielleicht auch fragen. Und vielleicht ist das ein guter Ansatz, um da vielleicht noch mal diesen Unterschied noch mal klarer herauszustellen. Finden Sie meine Frage komisch oder können Sie
Nee, ich
das
finde die Frage überhaupt nicht
nachvollziehen?
komisch, nein. Aber ich kann nicht sagen, ja, und wenn man das akzeptiert, dann komme ich auch nicht ins Burnout. Das ist für meine Begriffe etwas viel zu komplex, als dass ich das so sagen könnte. Sie haben gesagt, was wäre jetzt sozusagen das Resultat? Die Akzeptanz. Ich muss es so akzeptieren.
Als ersten Schritt natürlich.
Als ersten Schritt. Und da würde ich ein ein wichtiges Wort hinzufügen, nämlich es müsste eine sozusagen eine reflektierte Akzeptanz sein. Und das bedeutet nämlich, dass ich durchschaue, was sind die Strukturen, wo kommen die eigentlich her? Wo befinde ich mich? Was heißt das für meinen Alltag? Welche Möglichkeiten habe ich, mich dazu zu verhalten? Wie deute ich den Alltag und wie verhalte ich mich eigentlich? Also, dass das tatsächlich dass es eine Reflexionsfolie geben muss, mit der ich genau dieses Feld analysiere. Und ich will an der Stelle nochmal auf das Modell verweisen, das ich entwickelt habe, weil dieses Modell kann tatsächlich diese Art der Akzeptanz herstellen, nämlich zu analysieren, wie war die Situation. Das kann man jetzt nochmal in diesem Setting innerhalb einer Institution oder aber eben, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, in der Ausbildung kann man das natürlich verankern, ja. Also, wie war die Situation? Tatsächlich nochmal ganz klar sagen, was war denn eigentlich theoretisch? Was hätte ich machen müssen, um der Patientin zu genügen? Was stand dagegen? Was genau? Also nicht immer nur sagen, wir hatten keine Zeit. Ja, das stimmt. Aber woran hast du das gemerkt? Jetzt und hier und heute in der Situation, über die wir gerade reden. Was hat dich veranlasst zu sagen, oh, ich habe keine Zeit? Und das wirklich im Detail. Nicht im Sinne von, ich glaube dir das nicht, dass du keine Zeit hattest, sondern ein Bewusstsein darüber zu schaffen, was sind das denn für Punkte? Ja, sind die alle unverrückbar? Das kann ja sein, das will ich damit überhaupt nicht negieren, ja, aber das in den Blick zu nehmen. Dann zu gucken, welche Handlungsoptionen gibt es denn? Jetzt retrospektiv betrachtet, wir sprechen jetzt über die Situation. Wenn du die jetzt nochmal erleben willst, gibt es etwas, was du anders machen könntest? Und vor allen Dingen natürlich auch, was ist schon gelungen in der Situation? Um nicht in dem Scheitern zu versumpfen. Und dann der Schritt, den auch Frau Schweller gesagt hat, nämlich darüber zu kommunizieren. Im Team, hierarchiegruppenübergreifend, und das ist für Auszubildende ganz wichtig, haben Auszubildende die Möglichkeit, das im Team zu kommunizieren? Haben die die Möglichkeit, mit einzelnen examinierten Pflegekräften darüber zu sprechen, weil die Auszubildenden stehen da oft allein. Und das wird als Kritik an den Stationen verstanden. Und dann bekommen die erstmal schön einen auf den Deckel. Ja, also das finde ich, müsste man nochmal separat in den Blick nehmen. Ja? Und allein diese 5 Schritte, ja, wenn man das durchspielt, ob dann am Ende eine reflektierte Akzeptanz dabei rauskommt, ja, ich vermute es, ja, wenn tatsächlich dieses Feld durchschaut wird. Man kann das anstreben. Und ich würde als Erziehungswissenschaftlerin würde ich, ja, ich habe auch den Begriff reflektierte Akzeptanz in einer Publikation auch schon verwendet, ja, und zwar bei Lehrern, die ja auch in dem Konflikt sind. Ich würde eher mit den Begriffen, die natürlich auch nochmal breiter sind, der Mündigkeit und der Selbstbestimmungsfähigkeit, der Solidaritätsfähigkeit, der Mitbestimmungsfähigkeit. Also das wären für mich erstmal, das wäre für mich eher ein Vokabular. Und ja, ich habe den Begriff reflektierte Akzeptanz auch schon verwendet. Aber ich würde das nicht gerne in so einem kurzen Setting, wie jetzt hier die Podcast-Situation, das möchte ich nicht so stehen lassen. Das dann heißt ja, Frau Kerstin sagt, da muss man einfach reflektierte Akzeptanz, muss am Ende dabei rauskommen. Also das fände ich jetzt schwierig, ja. Deshalb bin ich da auch zurückhaltend, weil ich weiß, dass manche Sachen aus der Cool-Out-Theorie so haarscharf an dem tatsächlichen vorbei formuliert werden. Und deshalb bin ich da etwas zögerlich.
Ich kann voll mitgehen, reflektiert Akzeptanz, das nehme ich für mich tatsächlich nochmal mit. Das finde ich super, weil ich kenne jetzt aus der Resilienz und so reden wir ja auch viel über Akzeptanz, in die Akzeptanz gehen mit Dingen. Aber reflektierte Akzeptanz macht für mich völlig Sinn und ich kann das auch verstehen, dass man so ein komplexes Gebilde am Ende natürlich ja, nicht einfach so abhacken möchte und es dann einfach, das kann ich super gut verstehen. Wir haben tatsächlich uns mit der Zeit, also ich wusste nicht, dass das so ein großes Thema am Ende dann doch noch wird.
Wir
Und
können uns
ich
jetzt
finde es
wöchentlich treffen, Herr Schulz.
me mega spannend, also wirklich mega spannend, weil man natürlich schon, wir als Pragmatiker natürlich auch schon dabei sind, okay, was machen wir denn jetzt? Wie sieht Ihr Modell aus? Wie können wir das in die Praxis bringen? Und so weiter, weil man, ne, weil am Ende ist das ja auch, wo Wissenschaft häufig ja auch von der großen Schwierigkeit steht, das, was wir wissen und das, was man sich erarbeitet hat, das dann in die Praxis zu bringen, so dass es gut funktioniert und wirksam ist, finde ich total spannend. Aber ich möchte noch mal abgeben an die liebe Gabi. Gabi, hast du jetzt noch konkrete Fragen? Wir sind ein bisschen über unserer eigentlichen Zeit.
Ich
Also
hätte
ich
noch
hätte
eine
2 Millionen, aber wir haben keine
ja,
Zeit.
Fragen. Ich sage mal so, die Deutungsmuster wären natürlich noch ein tolles Thema, aber das ist ein separater Podcast dann. Wie hat sich denn Ihrer Meinung nach dieses Cool-Out-Phänomen, diese Kälteellipse und so weiter, dieses Kaltwerden verändert von früher, also von damals, von den Ursprüngen zu heute?
Also das wäre jetzt echt noch mal ein eigenes
Entschuldigung.
Podcast-Thema. Ich kann dazu nur sagen, dass die Bedingungen, die Rahmenbedingungen, das sieht man ja allein schon an der an den Gesetzesnovellierungen, ja, dass da der Anspruch noch mal deutlich hochgeschraubt wurde. Die Kompetenzen, die gefordert werden und von denen und mit denen auch Lehrer gefordert sind, das bei den Auszubildenden anzubahnen, in einem Arbeitsfeld, in dem die gar nicht umzusetzen sind. Ja, also insofern, das würde jetzt tatsächlich noch mal ein ganz neues Fass aufmachen. Also kurz gesagt, der Anspruch hat sich verschärft und dass die Versorgungsrealität ist auf gar keinen Fall eine bessere geworden, sondern die Zwänge sind ja noch größer geworden. Das heißt, die Schere geht weiter auseinander. Das, was wir in ersten Folgestudien jetzt ganz aktuell in der generalistischen Ausbildung gesehen haben, das ist, es gibt den Hinweis, dass der normative Anspruch nicht mehr in der Form thematisiert wird, dass Selbstfürsorge auch stärker in den Blick gerät, was ja auch nach den curricularen Einheiten des Rahmenlehrplans in der curricularen Einheit 4, ja. Also da geht es ja auch darum, ja, das kommt schon bei den Auszubildenden an. Also wie schütze ich mich? An welchen Stellen mache ich nicht mehr mit? Springe ich vielleicht auch nicht mehr ein?
Da sind
Ja,
wir wieder
oder?
bei dem Punkt, so wenn dann die Auszubildenden Nein sagen, hier mache ich nicht mit, wieder dieser
Also das,
Konfliktpunkt, ne?
aber das ist jetzt sehr schnellschüssig gesagt.
Ich weiß.
Ja, also es ist, die Situation hat sich verschärft und es wird natürlich auch eine Lösung über Reflexion des Spannungsfeldes gesucht. Ja, oder nicht eine Lösung oder eine Strategie in der Ausbildung. Ja.
Okay. Eine fast abschließende Frage hätte ich persönlich noch. Woran arbeiten Sie gerade?
Ich arbeite tatsächlich an dem Modell. Das wurde jetzt einmal publiziert in Schwesterpfleger im Januar. Und ja, also daran arbeite ich eben weiter. Und ich nutze dann immer die Sommermonate, also ab jetzt quasi, ab nächster Woche, wenn ich ein bisschen mehr Muße habe. Und also das ist auf gar keinen Fall fertig. Denn meiner Einschätzung nach könnte man an jedem, das ist ja ein Kreismodell, an jedem Kreis sozusagen weiterdenken und weitermachen. Und die Frage ist eben auch, inwieweit hat das ein gesundheitsförderliches Potenzial tatsächlich? Denn ich bin gerade bei der Schnittstelle zwischen Salutogenese und Cool-Out, denn die Salutogenese, die ja danach fragt, was hält Menschen gesund, ja, da geht es ja um Verstehbarkeit, was man in einen Zusammenhang bringen kann mit der Forderung nach Aufklärung von meiner Seite, ja, dass man natürlich schaut, wo bin ich, also Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, was kann ich über den Austausch, über die Deutungsmuster, welche Handlungsstrategien sind für mich weiter denkbar, wenn ich darüber reflektiere, also Verstehbarkeit, Handhabbarkeit Und Sinnhaftigkeit, nämlich auch die Frage, und damit knüpft das nochmal an, was Sie gesagt haben, kann man Mitarbeiterinnen binden an Kliniken? Da kann man natürlich die Gegenfrage stellen, wollen wir, dass sie sich da binden, wenn die Bedingungen so schlecht sind? Klammer zu, ja.
Ja.
Aber gut, also kann man damit Mitarbeiterinnen binden? Ja, weil ich glaube, womöglich, ja. Aber wenn man bei dieser Reflexion auch sich anschaut, die Sinnhaftigkeit meines Berufes und da auch nochmal in den Blick nimmt, den Anspruch, was Pflege zu leisten vermag und dann die Frage anzuhängen, lohnt es sich für mich dafür zu kämpfen, mich dafür einzusetzen? Ja, das wäre ja dann die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Und das würde wiederum in die politische Dimension vielleicht gehen, ja. Also diese Schnittstelle finde ich im Moment sehr, sehr spannend und damit beschäftige ich mich im Zusammenhang mit dem Reflexionsmodell, ja.
Ja, okay. Nur noch mal, um das aufzuklären, vielleicht hatte ich mich da missverständlich ausgedrückt. Mir ging es nicht um die Bindung an das Unternehmen, weil
An
ne,
den
da gibt es
Beruf.
vielleicht, sondern an den Beruf
Beruf,
tatsächlich, weil viele ihren Beruf ja verlassen, nicht nur das Unternehmen. Okay. Gabi, hast du noch was?
Ich bin jetzt momentan total, ich will sagen, geflasht. Ich habe da eigentlich 100.000
Ja.
Fragen offen, weil ich das Glück hatte, schon in meinem Pflegepädagogikstudium so zwischen 2014 und 2015, ab dem Zeitpunkt, mich mit dem System befassen zu dürfen. Und es hat sich, ja, so tief bin ich noch nie eingetaucht und es arbeitet gerade in meinem Kopf. Also es werden wahrscheinlich im Nachgang jetzt noch 1.000 Fragen kommen. Aber es
Ja.
war für mich jetzt sehr aufschlussreich, sehr tiefgründig. Ja, und
Ja.
sie haben mich in so vielen Dingen bestätigt in meinem Tun. Das ist für mich gerade so an der einen oder anderen Stelle so wie Honig heruntergelaufen, dass ich Dinge gut mache. Sehr schön.
Ja.
Danke, Frau Professor Dr. Kerstin, das
Gerne.
gefällt mir.
Und mich lassen Sie tatsächlich zurück in einer, wie soll ich das sagen, mit ganz vielen Ideen gerade im Kopf, weil Sie hatten ja gerade auch Gesundheit angesprochen. Und das ist ja das in dem Feld, wo ich unterwegs bin, wo ich auch immer wieder gucke, okay, wie können wir was jetzt irgendwie draus ziehen, damit sich Menschen auch schützen, dass es irgendwie auch eine Schutzfunktion herstellt. Inwiefern hat es denn Einfluss darauf, auf das Thema Prävention, gerade auch was psychische Gesundheit angeht und so weiter? Also ich bin total ja angestochen gerade von diesem Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich ja, das muss man erstmal sortieren, ich für meinen Teil zumindest.
Ja, ein ganz kurzer Hinweis, weil ich schicke Ihnen gleich noch einen Text, wenn das für Sie interessant ist, in dem ich die reflektierte Akzeptanz da zum ersten Mal aufgreife. Das schicke ich Ihnen auf jeden Fall noch.
Sehr, sehr gerne, vielen Dank.
Ja, dann vielen Dank, dass ich mit Ihnen sprechen durfte. Freut mich sehr.
Schön, dass Sie bei uns dabei waren. Vielen herzlichen Dank für diese wirklich, wirklich mega tollen und ausführlichen Informationen über das Cool-Out, was beim Mabuse Verlag sozusagen dann diesen großen Namen, ich ganz ehrlich, den Namen von Ihrer Dissertation konnte ich mir jetzt nicht merken. Cool-Out, alles ist gut.
Okay, vielen, vielen Dank.
Dann
Tschüss.
tschüss.